Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es ist 7 Uhr, Sie hören heute Morgen mit Daniel Knoll. Chefwechsel. Wegen Ermittlungen gegen die italienische Swisscom-Tochter Fastweb übernimmt dort der Swisscom-Chef persönlich. Menschenhandel. Bettelnde Kinder und Behinderte als Opfer von Menschenhändlern. Dagegen soll nun vorgegangen werden. Und Neuerscheinung. Heute kommt das neueste, aber möglicherweise noch nicht letzte Buch von Max Frisch in den Buchhandel. Guten Morgen. Zuerst nun zu den Nachrichten. Regula Siegfried.
Bei der italienischen Swisscom-Tochter Fastweb in Mailand kommt es zu einem Führungswechsel. Vorübergehend übernimmt Swisscom-Chef Carsten Schloter die Führung. Er ist auch Verwaltungsratspräsident von Fastweb. Damit will Swisscom nach eigenen Angaben eine behördliche Zwangsaufsicht über Fastweb abwenden. Der bisherige Fastweb-Chef Stefano Parisi und 3 weitere Fastweb-Manager werden ihre Funktionen vorderhand nicht mehr ausüben. Sie werden in Italien verdächtigt, Steuerhinterziehung und Geldwäscherei begangen zu haben. Um die finanziellen Risiken abzusichern, nimmt Fastweb Rückstellungen von 100 Millionen Franken vor, wie die Swisscom meldet. Dem deutschen Staat entgehen jedes Jahr rund 30 Milliarden Euro, weil der Finanzverwaltung offenbar 15.000 Steuerfahnder fehlen. Das schreibt die Süddeutsche Zeitung. Das Blatt stützt sich auf Angaben der deutschen Steuergewerkschaft. Diese habe festgestellt, dass wegen des Personalmangels vor allem die Prüfung von Unternehmen vernachlässigt werde. In Rom haben am Karfreitagsabend Tausende von römisch-katholischen Gläubigen zusammen mit dem Papst den Kreuzweg mit seinen 14 Stationen am Kolosseum begangen. Bei einem Gottesdienst im Petersdom in Rom verglich der persönliche Prediger des Papstes die Vertuschungsvorwürfe gegen die katholische Kirche und den Papst mit dem Antisemitismus. Der Vatikan distanzierte sich später von dem Vergleich mit dem Judenhass. Nach den Anschlägen auf 2 Autobusse im Pariser Vorort Tremblay begleiten nun Polizisten die Busse. Das entschied Innenminister Hortefeux. Die städtischen Busfahrer beendeten ihren Streik. Eine Bande Vermummter hatte am Mittwoch 2 Busse mit Passagieren mit Steinen beworfen und einen in Brand gesetzt. Verletzt wurde niemand. Die beiden Busfahrer wurden von Präsident Sarkozy in den Élysée-Palast gerufen. Die USA ändern die Sicherheitskontrollen an den Flughäfen. Die Kontrollen, welche pauschal für Reisende aus 14 vorwiegend islamischen Ländern gelten, werden aufgehoben. Stattdessen sollen künftig einzelne Passagiere auf der Basis von Geheimdienstinformationen besonders überprüft werden, unabhängig von ihrem Herkunftsland. Auf diese Informationen haben auch ausländische Fluggesellschaften Zugriff. Bei einem mehrstündigen Gefecht mit etwa 200 Taliban-Kämpfern sind im Norden Afghanistans 3 Soldaten der deutschen Armee ums Leben gekommen. 8 weitere wurden verletzt. Die Soldaten seien in einen Hinterhalt der Taliban geraten, sagte ein Sprecher des Einsatzkommandos der Bundeswehr in Berlin. Bei Beckenried hat die Polizei den 2. im Vierwaldstättersee vermissten Taucher geborgen. Seine Leiche lag laut Polizeiangaben in einer Tiefe von über 100 Metern. Die beiden Männer aus dem Elsass waren am letzten Sonntag nach einem Tauchgang nicht mehr an die Wasseroberfläche aufgestiegen. Das Wetter heute Samstag. Im Westen und Süden zeitweise Regen, Schnee ab rund 1100 Meter, sonst wechselnd bewölkt, im Osten teils sonnig. Temperaturen um 10 Grad mit Föhn 15 Grad.
Heute Morgen am Samstag auf DRS1, der DRS-Musikquelle und auf DRS4 News. Bei der italienischen Swisscom-Tochter Fastweb hat sich der bisherige Chef Stefano Parisi also zurückgezogen. Swisscom-Chef Carsten Schloter übernimmt nun auch die operative Führung bei Fastweb. Er leitet bei dem Unternehmen ja bereits den Verwaltungsrat. Diese Rochade steht im direkten Zusammenhang mit den Steuerbetrugsermittlungen gegen Fastweb. Wirtschaftsredaktor Philipp Erath.
Mit dem Führungswechsel kommt die Swisscom einer Zwangsverwaltung von Fastweb durch den italienischen Staat zuvor. Swisscom-Sprecher Sepp Huber.
Es gab einen Antrag des Staatsanwalts im laufenden Verfahren, um eine solche behördliche Aufsicht einzurichten. Wir haben deshalb diese Maßnahmen getroffen, um eine solche Aufsicht abzuwenden.
Eine Zwangsverwaltung hätte für die Fastweb schwerwiegende Konsequenzen. Die Swisscom-Tochter wäre nur noch eingeschränkt handlungsfähig. Bei den Ermittlungen gegen Fastweb geht es um vermuteten Betrug in Millionenhöhe bei der Mehrwertsteuerabrechnung und um Geldwäscherei. Die Ermittlungen laufen gegen mehrere Dutzend Fastweb-Mitarbeiter, darunter auch gegen den vorherigen Fastweb-Besitzer und gegen den bisherigen CEO Stefano Parisi. Gleichzeitig mit der Übernahme der Fastweb-Führung durch den Swisscom-Chef Carsten Schlotter hat die Swisscom 70 Millionen Euro zurückgestellt für allfällige Mehrwertsteuer-Nachzahlungen und Bußen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie diese 70 Millionen tatsächlich zahlen muss, wird von der Swisscom-Führung als hoch eingeschätzt. Ein großes Problem stelle die Summe aber nicht dar, so der Swisscom-Sprecher.
Das ist ein Risiko, das kannten wir eigentlich bereits bei der Übernahme 2007. Es gab dort diese Ausstände an Mehrwertsteuerrückforderungen und wir haben das damals bereits in den Kaufpreis einberechnet.
Allerdings schreibt Fastweb wegen den Rückstellungen nun in der letzten Jahresrechnung einen Verlust.
Anfang April, es wird Frühling und in den Straßen und Gassen der Schweizer Städte wird wieder gebettelt. Viele der Bettelnden sind Frauen, Kinder und Behinderte, oft organisiert und von Hintermännern hergeschafft aus Rumänien, Bulgarien oder Polen. Nun wollen die Städte und der Bund gemeinsam gegen diese Form des Menschenhandels vorgehen. Inlandredaktorin Caroline Arn.
Organisierte Bettelei, das sind Leute, die von Kriminellen mit Kleinbussen in die Städte gefahren, dort abgesetzt und wieder eingesammelt werden. Das erbettelte Geld wird von Hintermännern einkassiert. Alexander Ott, Leiter der Fremdenpolizei Bern.
Zum Beispiel eine junge Frau, die einen Säugling hat, die werden dann speziell an gewissen Orten, zum Beispiel am Zeitglockenturm, platziert zum Betteln.
Häufig werden auch Kinder oder Behinderte zum Betteln platziert. Der Bund möchte nun mit den betroffenen Kantonen wie Bern, Zürich, Basel und Genf Maßnahmen ergreifen, da er Menschenhandel hinter dieser Bettelei vermutet. Boris Mesaric, Geschäftsführer der Koordinationsstelle gegen Menschenhandel vom Bundesamt für Justiz.
Also bisher wurde Bettelei vor allem als ein Problem der öffentlichen Ordnung und Sicherheit wahrgenommen.
Und den Behörden waren größtenteils die Hände gebunden. Das ist jetzt aber anders. Neue Gesetze machen es möglich, dass auch diejenigen juristisch verfolgt werden können, die Abhängige wie Behinderte oder eben Kinder zum Betteln zwingen. Und Zwang werde immer wieder ausgeübt, sagt Alexander Ott von der Berner Fremdenpolizei.
Dass eben zum Beispiel Kinder, die nicht mit den Eltern einreisen, speziell in Anführungs- und Schlusszeichen vermietet werden. Und das ist dann ganz klar Menschenhandel gemäß unserem Strafgesetz.
Nun sollen die Täter besser verfolgt und vor allem die Opfer besser geschützt werden. Der Bund hat anhand von Erfahrungen aus Österreich gezeigt, was nötig und möglich wäre.
Es müssen schon Unterbringungsmöglichkeiten geschaffen werden, wo die Kinder betreut werden können, wo auch gewährleistet ist, dass keine Zugriffe mehr durch die Täterschaft möglich ist und dass dann diese Kinder durch einen Mechanismus wieder dann zurück in die Ursprungsländer geschafft werden können.
Und der Bund will seinerseits versuchen, dass die Kinder und Behinderten wieder in ihre Heimat zurückkehren können und dort geeignet betreut werden, sagt Boris Mesaric vom Bundesamt für Justiz.
Und es wird ihnen dann eine Zukunft ermöglicht, wie sie aus diesem Kreis der Abhängigkeit von Menschenhandel hinauskommen können.
Ebenfalls die Verfolgung der Täter, der Hintermänner, soll besser koordiniert werden, auch in Zusammenarbeit mit dem Ausland. Die Schweiz steht aber bei der Bekämpfung der organisierten Bettelei und dem zugrunde liegenden Menschenhandel erst am Anfang.
Heute Morgen 7.09 Uhr. Heute kommt eine literarische Neuerscheinung in die Buchläden, die schon seit längerem viel zu reden gibt. Die Entwürfe zu einem dritten Tagebuch von Max Frisch. Dieses dritte Tagebuch ist ein Textfragment aus den Jahren 1982-83. Frisch hatte es seinerzeit nicht zu Ende geführt. Eine Kopie davon blieb erhalten, die eine Sekretärin von Frisch vor ein paar Jahren dem Max Frisch Archiv übergeben hat. Und der Stiftungsrat der Max Frisch Stiftung hat sich später für eine Publikation dieses Fragments entschieden. Völlig zu Recht, meint DRS Literaturredaktor Hans-Ulrich Probst.
Es gibt keinerlei Grund, dieses zwar unfertige, aber schon klar durchgestaltete Buchfragment den Lesenden vorzuenthalten. Es bringt die faszinierende Begegnung mit einem Max Frisch auf der Höhe seiner Prosakunst. Stilistisch brillant, knapp, lakonisch, zuweilen aber auch sehr poetisch, stellt sich der Autor darin unerbittlich vor allem gegen sich selber den Anfechtungen des Tages. So wenig wie die Tagebücher 1 und 2 erlauben diese Aufzeichnungen keine Blicke durchs Schlüsselloch. Es sind, auch in der Abfolge bewusst komponierte, literarisch durchgearbeitete Notate. Notate, welche oft heitere Momentaufnahmen aus dem Alltag des Autors verbinden mit oft düsteren Reflexionen zu Politik, Gesellschaft, zu Liebe, Alter und Tod. Wobei das Nachdenken bei Max Frisch stets aufs Schönste in Erzählung umgesetzt erscheint. Der Autor lebt zu dieser Zeit in einem Loft in New York und in seinem Haus im Onsernonetal, zusammen mit der Amerikanerin Alice Locke Carey, der Figur Lynn aus der autobiografischen Erzählung Montauk. Es ist die Ära des Präsidenten Reagan und die Zeit der Pershing- und SS-20-Raketenrüstung seitens der USA und der Sowjetunion auf europäischem Boden. Frisch sieht die drohende Selbstzerstörung der Gattung, er reibt sich an der nie zweifelnden Selbstgewissheit, die ihm in Amerika begegnet. Ihm, der an sich und an allem immer wieder zweifelt, auch an seinem Schreiben. Dabei gelingen ihm freilich Seiten, die zu den großartigsten seines Werks zählen, etwa die Beobachtung eines Maurers bei der Arbeit am Haus in Verzona oder die grandiose Vision eines Lebensabendhauses, worin Leben und Sterben ineinander fließen. Frischlesende können sich also freuen über diesen Fund und neugierig bleiben darauf, was in den kommenden Jahren, nach Ablauf der vom Autor verfügten Sperrfristen, an Brief- und Journaleditionen noch folgen wird.
Von der Literatur nun zum Sport. Im Schweizer Eishockey wird heute Abend die fünfte Runde in den Playoff-Halbfinals gespielt. Nur eine der beiden Serien ist noch nicht entschieden, nämlich die zwischen Genf und Zug. Hier steht es nach 4 Spielen und 4 Heimsiegen 2:2 unentschieden. Der Druck auf den EV Zug wird immer größer. Die Zuger müssen sich nämlich zwingend auch einmal in Genf durchsetzen. Heute bietet sich dafür die zweitletzte Gelegenheit, Beat Sprecher.
Für den Finaleinzug braucht der EV Zug mindestens einen Auswärtssieg. Bisher gelang dies nicht. Wichtig also, die Lehren aus den Niederlagen zu ziehen. Erkenntnis Nummer 1: Die lange Anreise nach Genf kostete zu viel Kraft. So traf Zug bereits gestern am Spielort ein. Und dies sei optimal, sagt Stürmer Fabian Schneider.
Das ist sicher mal gut, ein bisschen zum Akklimatisieren. Weil eben, es ist mehr als 3 Stunden Fahrt und dann vielleicht noch ein bisschen müde Beine.
Erkenntnis Nummer 2: Die Verteidigung lässt zu viele Gegentreffer zu. Defensive Stabilität ist nun gefordert. Und dafür würden kleine Retuschen reichen, ist Routinier Patrick Oppliger überzeugt.
2-3 Sachen, die wir noch verbessern müssen. Aber ich würde sagen, grundsätzlich haben wir gut gespielt, sehr gut defensiv. Und wenn der Gegner so wenig Chancen hat, dann sieht es gut aus.
Die Hausaufgaben scheinen beim EV Zug also gemacht. Aber auch Genf wird sich für heute einiges einfallen lassen, um den 5. Heimsieg in Folge zu realisieren.
Genf gegen Zug, die Partie beginnt um 20.15 Uhr. DRS 4 News überträgt das Spiel live und in voller Länge. Bleiben wir beim Schweizer Eishockey. Der neue Nationaltrainer Sean Simpson muss für die Trainingsspiele nächste Woche neue Spieler aufbieten. Michel Schönbechler.
Aus gesundheitlichen Gründen haben nach Julien Sprunger nun auch Patrick Bertschi, Andrei Bikov und Thierry Paterlini abgesagt. Sean Simpson hat nun für die 2 Testspiele gegen Tschechien Alain Berger, Adrian Brunner, Gregory Schiaroni und Tristan Wockler nachnominiert. Beim Tennisturnier in Miami hat Andy Roddick das Finale erreicht. Der Amerikaner gewann im Halbfinale gegen Rafael Nadal aus Spanien mit 4:6, 6:3 und 6:3. Roddick trifft nun auf Thomas Berdych, der Tscheche, der in Miami gegen Roger Federer gewann, setzte sich im Halbfinale gegen Robin Söderling aus Schweden klar in 2 Sätzen durch. Zum Fußball. Beim FC Sion wurde ein weiterer Spieler fristlos entlassen. Nach Antonio dos Santos erhielt nun auch Alexander Mitreski die Kündigung. Den Spielern wird nächtlicher Besuch in einem Casino vorgeworfen. Beide Spieler wollen die Kündigungen nicht akzeptieren.
Soweit heute Morgen. Uns finden Sie auch im Internet zum Nachhören und Herunterladen. Die Adresse drs.ch. Verantwortlich für die Inhalte Andreas Lüthi, am Mikrofon Daniel Knoll.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.